Herzlich willkommen zum Penta-Radio. Hier ist der Chaos Computer Club Dresden und heute geht's über VPN. Aber erstmal Musik. Und da sind wir wieder.
Hallihallo.
Mit den News.
Ja.
Was ist diesen Monat so Tolles passiert? Wir senden ja live aus Dresden, von daher...
Einfach mal die Werbeplakate beobachten. Wenn man durch Dresden fährt, hängen da überall solche schönen Plakate mit rosastichigen, netten Frauen, die einen anlächeln und Zentrumgalerie-Gutscheine in der Hand haben. Was ist passiert? DE-Mail. Dresden ist nun offiziell die DE-Mail-City.
Juhu!
Ja! Und wieder ein Standard mehr, den die Welt nicht braucht. Entsprechend dem gibt es jetzt überall Werbeplakate und man kriegt 25 Euro, wenn man sich so eine absolut top-sichere
Adresse... In der Zentrumsgalerie, was ja auch ein Flop war. Also das wissen die Leute, die nicht aus Dresden kommen, wahrscheinlich nicht. Aber die Zentrumsgalerie ist halt so ein riesiges Einkaufszentrum, was halt mitten zwischen riesigen Einkaufszentren steht, was auch nicht so richtig funktioniert hat. Und passend dazu machen die für eine Idee, die nicht richtig funktioniert hat, jetzt Werbung. Und
die
zwar
hatten,
Mail. Was
die
ist
ja da so Probleme mit der Hygiene oder sowas, ne?
Ich
oder
weiß
mit Feuchtigkeit.
Nicht.
Ich weiß irgendwie, dass dieser Feinkostladen, der da unten drin war, dass die rausgestiegen sind, weil es da irgendwie feucht wurde.
Das klingt ja fast wie ein Flughafen.
Vielleicht Wasserhahn zu drin? Ja, keine Ahnung, so ich kaufe.
Und ich glaube, dieses ganze Einkaufszentrum hält sich nur, weil es eigentlich zu 80% dem Mediamarkt gehört oder so.
Ja.
Gibt's und jetzt einen Telekom-Shop, damit man den 25-Euro-Gutschein gleich verbrauchen kann?
Nee, das gibt's nicht. So aber jetzt. du hast quasi so eine Art Wägelchen, wo man einen Laptop irgendwie in so ein Wägelchen eingebaut hat. Und dann kann man da sich gleich seinen E-Mail-Account klicken. Ja, ist total das übel.
Naja.
Was ist die E-Mail eigentlich? Wäre dann, glaube ich, die notwendige.
Falsch ist die E-Mail.
Nicht sicher.
Die E-Mail ist kein bullischer Wert. Das sollte man nochmal so näher definieren, ne?
Also, die Telekom sagt, das ist sicher. Und jeder, der da widerspricht, der bekommt immer als Antwort, nein, ist total sicher. Steht sogar im Gesetz?
Ja, ja.
Ja, und es gibt nette Frauen, die einen anlächeln, wenn man es gleich bucht.
Also wenn das kein Garant für Sicherheit ist.
Ja, also wir wollen doch alle, dass uns nette Frauen anlächeln.
Insbesondere, wenn auf deren Shirt DE-Mail, ich bin DE-Mail-Nutzer steht.
Ja, und jetzt ist das Rathaus auch 24 Stunden lang offen. Das ist
ja der größte
Spannungsrahmen
überhaupt.
Also weiß nicht, vielleicht sollten wir da uns irgendwie mal zum
Hacken. Wir tun schon die ganzen Mexikaner leid, die jetzt nachts E-Mails beantworten müssen.
Dort an dieser Globus-Baustelle, irgendwo dort hinterm alten Schlachthof, hängt auch so ein schönes Werbeposter. 1000 Unterschriften sofort eingereicht oder so ähnlich. Was darauf anspielt, dass man auch Petitionen per DE-Mail abgeben kann.
Naja, okay. Kommen wir zu der Frage, was ist DE-Mail?
DE-Mail ist eine Man-in-the-Middle-Attack, für die der Nutzer sogar zahlt.
Ja, das ist der Staatstrojaner als Service. Ja.
Staatstrojaner as a Service.
Genau.
Sehr gut. Nein, es soll ein elektronisches Kommunikationsmedium sein, mit dem der Bürger sicher seine,
privatwirtschaftliche Unternehmen, die kommunizieren möchten, steht in der Wikipedia auch mit dem Kommentar, dass in Paragraph 1 des DE-Mail-Gesetzes steht, sicheren, vertraulichen und nachweisbaren Kommunikation.
Ah, genau, ja. Sicher und vertraulich. Und wie wird das Ganze realisiert? Ist da einer von euch fit? Also was sie ja nicht machen, ist Ende-zu-Ende-Verschlüsselung.
Nee, das nicht wirklich.
Das nicht wirklich, weil sie müssen. Also sie verschlüsseln wohl auf dem Transportweg, das heißt so, während die E-Mail durch die Weiten des Internets flattert, ist sie erstmal verschlüsselt. Aber sobald sie dann bei dem Provider ankommt, wird sie zwischenzeitlich entschlüsselt. Und zwar wofür? Für einen Virenscan. Und da wir alle sowieso Virenscanner...
Leider kann man jetzt nicht sehen, wie wir hier diese tollen Fingerbewegungen machen, um Anführungszeichen
anzudeuten. Ja, ich finde das sowieso, während wir darüber reden, haben alle hier im Studio ein größeres Grinsen auf den Backen als die netten Frauen, die dir diese Accounts verklingeln wollen. Aber, wo war ich denn geblieben? Ich bin verwirrt.
Beim Virenscanner.
Genau, beim Virenscanner. Und abgesehen davon, dass Virenscanner ja sowieso so total super Sachen sind, die irgendwie Dateien von dir auseinanderpflücken und irgendwie sehr systemnah mit Root-Rechten auf deinem System rumopern und meistens proprietär sind, wird auch DE-Mail Viren gescannt, damit dir keiner böse Sachen über deinen DE-Mail-Account schickt.
Kann ich dann also meine Telekom-Rechnungen getrost über die E-Mail öffnen, weil dann kann ja in der ZIP-Bombe im Anhang kein Virus mehr drin sein. Verstehe ich das richtig?
Wahrscheinlich schon. Ich würde sagen, probier es aus.
Also fairerweise muss man natürlich sagen, Ende-zu-Ende-Verschlüsselung wird schon ermöglicht. Es gibt da wohl entsprechende Einträge in dem Verzeichnis, dass man entsprechend Schlüssel hochladen kann oder Zertifikate. Aber sie forcieren es natürlich nicht, weil sie natürlich die Sicherheit durch den Virenscan verkaufen wollen, was schon ein bisschen merkwürdig ist. Und vor allen Dingen, wenn man dann gesagt bekommt, es wäre vertraulich und Vertraulichkeit kann ja nicht existieren, wenn der Schlüssel neben dem Chiffrat liegt.
Das schränkt die Sache erheblich ein. Mich erinnert das an diese Newsmeldung von vor ein paar Monaten mit dem DOS-Virus in der Bitcoin-Blockchain. Wenn ich also jetzt eine Bitcoin-Blockchain per Mail verschicke, dann...
Was viel Glück. 20 Gigabyte per E-Mail?
Ja, was passiert eigentlich dann mit den virenbehafteten Mails?
Werden die gefiltert? Ich würde denken, so, die werden verworfen. Und da die ja wissen, so, dass wer das geschickt hat, also zumindest wenn du auch per DE-Mail deine Bitcoin-Blockchain verschickst, So, dann kommen die vorbei und hauen dich.
Na, ein wichtiger Punkt ist ja, dass das Geld kostet, die Mail. Also,
ja, das ist ja absolut.
Meine virenverschickte Mail.
Das ist halt.
Die, mal ausprobieren.
Also generell irgendwie für das Format E-Mail Geld zu verlangen, so, das haben irgendwie vielleicht nicht unbedingt bessere, aber durchaus bekanntere Dienstanbieter schon vor Jahren aufgegeben, dieses Konzept, weil das halt einfach nicht funktioniert.
Na gut, und selbst wenn man jetzt argumentieren würde, ja, du gibst ja nicht für die Mail an sich, also für diesen Nachrichtendienst Geld aus, sondern dafür, dass die ja Viren gescannt wird und so, und muss man halt auch sagen, das ist halt auch albern, weil es auch jede Menge kostenlose Virenscanner gibt.
Ja, das stimmt.
Nächstes Problem bei diesem ganzen E-Mail-Kram ist ja, dass es nur wenige Provider gibt, die da mitmachen. Ne?
Dadurch hast du automatisch eine Zentralisierung des Dienstes.
Genau.
Aber ist die Deutsche Telekom nicht uneingeschränkt vertrauenswürdig?
Darum geht es an der Stelle gar nicht, sondern eher, was passiert, wenn die Deutsche Telekom mal irgendwie Mist macht und oder keine Ahnung, wenn irgendwelcher Kram passiert und der Dienst der Deutschen Telekom fällt aus. Was passiert dann? Dann kannst du halt nicht sagen, oh, das ist ja kein Problem, da routen wir einfach drum rum. Das geht ja nicht.
Das ist kein Problem, wenn die Mail nicht ankommt, nach 7 Tagen gilt sie automatisch als gelesen. Damit hat sich das doch.
Stimmt.
Ja.
Super. Sie haben dieses Auto gekauft. Gucken Sie doch mal in Ihren Mail-Account.
Ja. Ja, das kommt noch hinzu. Bei dem hat man, glaube ich, alle 2 Tage in seinen Account zu schauen. Und wenn man es nicht macht, weil der Rechner kaputt ist, die Infrastruktur kaputt ist, was auch immer.
Oder
man einfach im Urlaub ist. Dann gilt die Mail trotzdem als zugestellt.
Ja.
Genau.
Das
weil
ist halt auch,
sie bei deinem Provider ist.
Das ist halt auch ein Problem. Dass dieses Einschreiben, kann man das so sagen?
Ich glaube, da gibt es eine Unterscheidung zwischen ist im Postfach angekommen oder der User hat sich im Postfach auch mal angemeldet. Das muss nicht heißen, dass er die E-Mail geöffnet hat, das heißt nur, er hat sich mal eingeloggt.
Okay.
Und also da gibt es so Abstufungen.
Interessant ist auch das Format der E-Mail-Adressen. Das läuft meines Wissens über ein Postident-Verfahren, die Registrierung. Also wenn man sich registrieren möchte, muss man, und dann kriegt man eine schöne Adresse namens max.mustermann, zu ersetzen gegen den Namen, @telekom.de-mail.de oder sowas. Also der Provider kommt mit drin vor und macht quasi Werbung. Und sowas Schönes mit Pseudonymen wie Thor Pfosten oder Conchita Wurst zieht dann leider einfach nicht mehr.
Also
der Autokauf muss denn ernst gemeint sein.
Aber pseudonyme Adressen sind wohl möglich.
Ja. Wie soll das durchs Postident durchgehen? Okay.
Tja. Also wir halten halt am schlimmsten, finden wir halt eigentlich, dass man da Sicherheit vortäuscht, die gar nicht da ist. Dadurch, dass man dieses Vertraulichkeitsding hat, kommen bei diesem Virenscan, so albern, bei diesem so-called Virenscan, kommen da halt auf jeden Fall nur Daten an, die definitiv auch von jemandem sind, der irgendwie ein Perso hat. Und an jemanden gehen, der auf jeden Fall auch ein Perso hat. Und die Informationen, die darüber geteilt werden, die sollen ja über diesen Schutz auch noch geschützt werden. Das heißt, sie sind definitiv auch halt sensibel.
Ja. Und das ist halt das Problem so, dass du damit ja an sich auch so deine bürgerliche Kommunikation, was weiß ich, mit deinem Bürgerbüro oder sowas führst, so wenn du irgendwelche Anträge ausfüllst, wo ja definitiv sensible Informationen übergehen. So, ich könnte mir auch vorstellen, dass sie sowas irgendwie für steuerliche Sachen nutzen wollen. Das sind ja hochsensible Daten und die werden irgendwie zentralisiert auf einem Server, teilweise entschlüsselt. Und sind halt bei einem Dienstanbieter, wo man halt auch sagt, naja, das kann man sich halt nicht aussuchen, bei welchem Dienstanbieter die sind, sondern das wird dir halt vorgegeben und so und du musst dem halt anstandslos vertrauen.
Ja.
Und benötigt man eine Staatsbürgerschaft für die E-Mail-Adressen? Oder geht das auch für Asylbewerber rein?
Ach so,
problematisch.
Das ist eine interessante Frage. Muss man deutscher Staatsbürger sein, um eine E-Mail-Adresse zu bekommen?
Ich glaube, das liegt jetzt am Posten. Dieser Haken ist vom Postident-Verfahren zu lösen. Und ich glaube, das Postident-Verfahren.
Das erfordert ja eigentlich einen Personalausweis.
Ja, aber nicht unbedingt einen deutschen.
Okay.
Das heißt.
Wäre interessant, wenn ich dann als asiatischer Tourist meine E-Mail-Adresse kriege.
Schattenredaktion. ihr habt eine Aufgabe. Muss man deutscher Staatsbürger sein, um eine E-Mail-Adresse zu kriegen? Wenn ihr die Frage beantwortet, die kriegt ihr ein TCP-Paket gratis. 100%ig hartblitzig. Obwohl, fuck, das ist ja UDP. Egal. Es gibt, wer sich darüber informieren will, es gibt da einen sehr interessanten Talk. Und zwar von Linus Neumann auf dem 30C3. Bullshit Made in Germany. Den kann man auf www.media.ccc.de, soweit ich weiß.
www? Ohne www.
Ohne www. Vergesst
das. Media.ccc.de.
Kann man den finden?
Genau.
Und der ist auf jeden Fall empfehlenswert. Der Linus Neumann, der war auch, was war das? Irgend so eine Kommission, Sitzungs-, irgendwas, was sich tolle Leute irgendwie toll einfallen lassen, so Namen, wo die sich dann zusammentreffen und über Dinge diskutieren wie die E-Mail. Und hat da auch seine Zweifel, weil das ja ein kluger Kopf ist, geäußert. Und der Talk ist sehr unterhaltsam und leider sehr, also sehr viele Facepalms. Ich hatte vorhin noch was, was mir noch mit der E-Mail, im Zusammenhang mit der E-Mail eingefallen ist. Und zwar, ich weiß es nicht mehr. Ist auch egal.
Jetzt freut sich mein Nachbar schon auf das nächste Thema, da er endlich schön bashen kann.
Genau. Wo wir bei Dienstanbietern sind, die Kacke bauen. It's yours.
Naja, also Microsoft hat sich halt die Verwaltung des dynamischen Namensservice NoIP unter Nagel gerissen. Und zwar haben die da geklagt, weil irgendwie über NoIP-Adressen irgendwie Malware verteilt wurde. Und deswegen haben die halt dann klagen können und Recht bekommen, dass sie jetzt diesen dynamischen Namensauflösedienst selber verwalten. Also beziehungsweise deren Name-Server. Das hat dann zumindest bei mir und auch bei vielen anderen dafür gesorgt, dass erstmal für ein, zwei Tage so ein bisschen, naja, ging das und ging nicht. Und das ist natürlich sehr ärgerlich, wenn man dann sein Zuhause nicht mehr erreichen kann. Und man möchte doch eigentlich nur für die Uni seine Git-Repositories pushen und damit man ein Backup hat von seinen Daten, die man so macht. Und ist dann nicht.
Ich finde,
weil Microsoft hat recht. Also das ist irgendwie so das Heftigste daran, finde ich.
Ich finde auch, das ist ein harter Einschnitt irgendwie in Infrastruktur, also in einfach freie Infrastruktur, dass einfach ein großes Unternehmen kommt und sagt, hey, wir machen hier jetzt den Sack zu. Und die Leute, die halt diese Infrastruktur nutzen oder auf diese Infrastruktur angewiesen sind, die durch dieses DynDNS-Verfahren da halt gewährleistet wurde, die gucken halt einfach in die Röhre. Und begründet haben sie das halt deshalb, weil da halt irgendwo Malware auf unter anderem von NoIP wohl verteilt wurde, also über NoIP-Domains, nicht direkt von NoIP. Und sie meinten dann so, ja, wir haben den Konzern des Öfteren darauf hingewiesen, dass bla 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 bla, und das haben sie nicht gemacht so, und die sind ja immer noch da und machen hier böse Sachen so, und unsere tollen Operating Systems so gehen alle den Bach runter und es werden infiziert und die haben halt keine so tolle Virenscanner wie die E-Mail und deshalb ist alles kaputt und broken. Und ja, Ende vom Lied ist dann halt, dass sie irgendwie vor Gericht dann mit einer großen ausgedruckten Liste angekommen sind von irgendwelchen Leuten und sie wollten halt nur konkret diese Domains halt irgendwie da vom Netz nehmen oder rausfiltern und dann hatten sie ein technisches Problem und alles ging kaputt so und ja, wir konnten unsere tolle WG-Bierverwaltungssoftware nicht mehr erreichen, weil die auch über NoIP läuft.
Na, so. Das ist noch das kleinere Problem. Mir selber ist es jetzt jemand bekannt, der halt ein Webmail-Ding, so ein Simbra aus der Firma, hat über NoIP erreichbar gehabt. Und wenn der Mitarbeiter nicht im Büro war, hat er halt darüber, über NoIP, drauf zugegriffen. Und ich habe es nicht weiter verfolgt, ob die jetzt tatsächlich ein Problem hatten, aber ich oute mich mal als heiße Kommentarleser ganz gerne. Ein bisschen im Abgrund muss man ja auch mal ankommen. Kam dann halt sowas raus wie Sysadmin, der an 30 Systeme verwaltet und die alle nicht mehr erreicht, weil NoIP jetzt halt weg ist.
Ja, das ist natürlich richtig heftig, wo dann halt durchaus auch wirtschaftlicher Schaden damit verbunden ist.
Aber man hat ja den Nutzungsbedingungen zugestimmt, die man ja immer brav liest.
Natürlich, ja. Natürlich.
Die Ironie an der Geschichte ist ja, dass Microsoft es jetzt quasi ähnlich ergeht, wenn die US-Regierung sagt, naja, Fourth Amendment gilt nicht für Cloud-Speicher.
Was für ein Ding bitte? Fourth Amendment?
False Amendment. Ja, also der vierte Verfassungszusatz bei der US-Verfassung, sprich Schutz des Eigentums. So. Da sagt nämlich jetzt die US-Regierung, naja, Eigentum, das ist ja bezogen auf die Wohnung und Dinge, deren man direkt habhaft werden kann, die man in die Hand nehmen kann. So virtuelle Sachen wie ein Online-Speicher oder Dateien, da gilt das nicht und auch nicht im Ausland, sondern da nehmen die sich halt das Recht raus, auch auf die Daten von Ausländern zuzugreifen, solange irgendwie eine US-Firma da involviert ist. Das findet merkwürdigerweise Microsoft nicht gut, weil dann nämlich auch jemand wie die deutsche Bundesregierung sagt, Microsoft, wenn ihr das nicht regelt, dann kaufen wir bei euch nichts mehr. Also da muss man ja auch jetzt mal sagen, vielleicht lernen sie aus der Richtung dazu und machen dann demnächst nicht mehr so einen Mist.
Die Bundesregierung hat gerade ganz andere Probleme. Es ist jetzt nämlich rausgekommen, dass die Bundesregierung von Verizon ihr Internet bezieht.
Also das hatten wir letztes Mal.
Hatten wir das letzte Monat
schon? Ja, letzten Monat haben wir die Verizon. Und ich habe mich die Anschlussnews, genau, sie haben nämlich gewechselt. Und zwar ich lese aus dem Internet. Ziel ist es unter anderem, eine Infrastruktur mit erhöhtem Sicherheitsniveau bereitzustellen.
Also sprich, sie nutzen Telekom?
Das sind irgendwelche BMI-verantworteten Netze, bla bla bla.
BMI
bla, bla, bla.
Verantwortet.
Naja, es gibt so eine Deutschland-Online-Infrastruktur und den IVBB, Informationsverbund Berlin-Bonn. Weiß ich nicht, also direkt jetzt ein Dienstanbieter steht hier jetzt nicht. Aber auf jeden
Vielleicht
Fall...
Vielleicht ist es ja Manitou.
Also, sie wollen auf jeden Fall jetzt weg von Verizon. Das ist natürlich gut. Nachdem auch Merkels neues Handy abgehört wurde. So ein Mist aber auch.
Wie das nur kommt.
Die NSA ist immer noch an den Telefonaten unserer Bundeskanzlerin interessiert.
Nicht nur daran.
Sie gehört immer noch zu der Menge aller.
Die sind ja nicht nur an den Telefonaten der Bundeskanzlerin interessiert, die sind sogar daran interessiert, was im NSA-Untersuchungsausschuss über sie geredet
ja,
wird.
Ja, das ist sehr witzig. Die sind auf Schreibmaschinen oder wollen zumindest zu Schreibmaschinen zurückwechseln. Das hat der russische Geheimdienst auch gerade gemacht. Gerade ist gut, ist eine Weile her, damit es nicht abhörbar ist.
Aber sicher, dass das nicht abhörbar ist? Also wer den
es ist sicherer als eine Computertastatur.
Also sicherlich. Aber ich erinnere mich da an den Alternativlos-Podcast. Irgendwie Crypto Wars, das ist der vorletzte, die kommen so in so langen Abständen immer nur. Leider. Und da haben sie auch darüber gesprochen, so was für Aufwand diese Geheimdienste betreiben, um halt an diese Informationen zu kommen. Und ich könnte mir vorstellen, dass man irgendwie über so Side-Channel-Attacks, so, dass man irgendwie, weil so eine Schreibmaschine, die schlägt ja aus unterschiedlichen Winkeln da drauf und dass du dann irgendwie auf das aus dem Klack...
Also eigentlich ist immer derselbe Winkel.
Der Winkel
direkt aufs Papier.
Genau.
Ja. Okay, ja,
also
stimmt.
Die
Aber man kann bestimmt...
Kann ich gerne vorführen. Ich habe hier eine Schreibmaschine im Haku rumstehen.
Stimmt. Also, aber ich könnte mir vorstellen, dass man irgendwie aus den Tippgeräuschen oder so rekonstruieren kann, was getippt wurde.
Eben nicht, da die Mechanik so konstruiert ist, dass sie ziemlich redundant arbeitet.
Selbst da wurde Abhilfe geleistet, dass das nicht passiert. Man tagt bei Musik.
Ah. Oh. Ja, das ist eine gute Idee. Obwohl man das bestimmt filtern kann.
Also ich fände das ja eine total komische Idee.
Klassische Musik, ganz genau genommen.
Ja, super. Natürlich was mit Kultur. Ach, ich habe schon wieder... Wir brauchen hier eine Kamera.
Das einzige Problem, was ich bei Schreibmaschinen sehe, ist, dass man jedes Dokument eindeutig einer Schreibmaschine zuordnen kann.
Dazu musst du die Schreibmaschine erst kennen. Also du musst beide Seiten kennen.
Ja.
Und was will man mit so einem blöden schreibmaschinengedruckten Papier, was dann irgendwie
irgendwo in einem Computer
und dann OCR trotzdem wieder
digitalisiert
ist? Genau, in die USA schicken, in den Microsoft OneDrive-Ordner.
Genau.
Ja, auf jeden Fall.
Ja. Invite NSA, klick. Ja, auf jeden Fall bei dem NSA-Untersuchungsausschuss, worauf wir eigentlich hinaus wollten, zu den Schreibmaschinen, ist, die sitzen da ja quasi mit drin, ne? Also ist das sozusagen ein interner Untersuchungsausschuss. Und zwar haben die es geschafft, dass BND-Mitarbeiter, die im NSA-Untersuchungsausschuss sitzen, sich als NSA-Doppelagenten entpuppt haben. Hat da einer von euch noch nähere Informationen?
Na, es gab ja wohl Verhaftungen, soweit ich weiß.
Ja, genau, zwei Leute.
CIA hing da, glaube ich, drin.
Zwei Leute haben sie irgendwie...
Genau, und dann ging jetzt gestern noch oder vorgestern durch den Chat, dass es da wohl noch einen Sachsen gab, der da auch mit drin gehangen haben soll. Schrieb irgendjemand im Muck vorhin?
Oh Mann, die Sachsen.
Ja, ja, also... Jedenfalls gab es Verhaftungen und okay. Es muss jetzt wohl politische Probleme geben. Also was ganz was Neues mal zur Abwechslung.
Ja.
Abschieben kann man sie wohl aber nicht. Da gab es wohl Probleme.
Deutsche Staatsbürger sind.
Eben.
Ja.
Und die dürfen ja nicht ausgeliefert werden.
Naja, aber an sich haben die ja auch hier den Verrat begangen, oder?
Ja, aber das sind doch unsere Freunde, die Amerikaner.
Ach so, stimmt. Wir müssen ja die guten Beziehungen zu den Amerikanern verbessern.
Uns gibt gutes Essen bei denen. Das ist natürlich nochmal ein... Also wenn Merkel dort essen geht, das ist immer...
Das ist immer sehr lecker. Na, das ist natürlich wichtig. Tja, aber... Da sieht man
wo wir eigentlich gerade bei der NSA sind, ist auch letzten Monat rausgekommen, dass Tor-Nutzer als Extremisten bezeichnet werden.
Die NSA stuft jeden Tor-Nutzer als Extremist ein.
Und zwar nicht bloß jeden Tor-Nutzer, das geht nämlich noch ein bisschen weiter. Dadurch, dass die ja global alle Suchanfragen abfiltern und abschnorcheln, bist du schon als Extremist eingestuft, sobald du dich über Anonymisierungstools wie zum Beispiel Tor oder Tails, zur Erklärung, Tails ist so eine Live-Distribution, die über Tor Verbindungen aufbaut.
Hat Edward Snowden genutzt?
Das hat unter anderem Edward Snowden genutzt, genau. Und ich stelle mir das auch mega praktisch vor für zum Beispiel Journalisten, die irgendwie viel reisen, dass die halt einfach wirklich bloß die Live-Distri dran und eine anonyme Verbindung haben. Wo das ja durchaus teilweise in bestimmten Regimen überlebenswichtig sein kann, dass man da halt...
Ja, weil es geht nicht immer nur darum, sich vor der NSA zu schützen, sondern auch gegenüber anderen bösen Leuten.
Genau.
Ja.
Und sobald du jetzt danach suchst, also sobald du dich dann irgendwie informierst und irgendwie in die Suchmaschine deiner Wahl Tor oder andere Anonymisierungstools eingibst, dann springt das lustige Überwachungswerkzeug XGeekScore, wie es so schön heißt, an und speichert diese Anfrage. Und damit bist du direkt irgendwie als Extremist gekennzeichnet sozusagen. Da wird irgendwo dann das Extremisten-Bit gesetzt und du gerätst direkt in die Schusslinie. Und natürlich ist das dann jetzt fraglich, was dann passiert. So, wir werden dann jetzt einfach bloß, ich könnte mir vorstellen, die Menge der Leute, die nach Tor gesucht haben oder irgendwie so, ist relativ groß. Und was passiert denn, wenn das Extremisten mitgesetzt ist? Ich meine, wir haben das bestimmt sowieso alle schon. Ja. Werden dann die E-Mails auch noch und also wahrscheinlich werden dann noch mehr Daten gespeichert.
Ich frage mich halt, was ist mit den ganzen Leuten, die sich einfach nur aus professionellen Gründen, zum Beispiel, weil sie bei wo auch immer arbeiten und jetzt sollen die halt irgendwie bei einem Geheimdienst und jetzt sollen sie doch mal rausfinden, was es damit auf sich hat, wie das funktioniert.
Ja,
und
dann
so
sind das
so
auch
fort.
Extremisten.
Sind sofort Extremisten.
Das ist schade, aber das ist halt nun mal so. Auch du bist Extremist und genau.
Dazu ist ja die wunderschöne Wortneuschöpfung Terrorist aufgekommen.
Auf jeden Fall, da kann man auch T-Shirts kaufen und die Erlöse werden dem Tor-Projekt gespendet. Also kauft euch alle so ein T-Shirt.
Wenn man die NSA noch ein bisschen ärgern will, einfach mal in die Mail-Signatur sowas wie Tails, Live USB, Tor, Encryption reinschreiben. Und wenn es dann solche Witzbulde gibt, die ganze Mail zitieren, sind die automatisch mit in diesem Extremisten-Bit. Und das gibt dann ziemliches Datenaufkommen oder ein iFrame setzen, dass meine Google-Suche nach Tor bei jedem Seitenaufruf drin hat. Da gab es reichlich Ideen, was man tun könnte, um möglichst viele Datenbankgleichen zu generieren.
Yeah, das ist cool. damit kann man, ob man damit das Data Mining von denen kaputt machen kann. Aber wie es aussieht, sei halt, also die machen das halt, weil anscheinend die Sicherheit von Tor halt intakt ist. Ne? Und deshalb haben sie jetzt ihre Überwachungssoftware halt darauf angesetzt, um halt alle Tor-Nutzer zu identifizieren. Weil die wollen ja eigentlich seit langem irgendwie keine anonyme Stelle mehr im Internet übrig lassen. Und die Freiheit an den Boden nageln, sozusagen.
Heute gab es da irgendwie News von der Black Hat, wo ein Tor-Vortrag angekündigt war, dass angeblich die Sicherheit des Tor-Netzwerkes gefährdet sei und dass man schon mit einem Budget unter $3,000 de-anonymisieren kann, unter Umständen, nehme ich mal an. Nur merkwürdigerweise wurde diese Ankündigung zurückgezogen auf Betreiben von diversen Anwälten. Also da könnte man jetzt auch schon wieder andere Dinge hinter vermuten.
Ja, da kann man
das
jetzt
waren die Anwälte des Vortragenden und soweit ich weiß, war es Universitäten nur erlaubt, Mittel zu beantragen und darüber auch Vorträge zu halten, wenn sie dabei die Personen, die in dieser Statistik quasi drinstehen oder in diesen Versuchen drinstehen, auch informieren. Und das wurde wohl nicht getan. Und damit könnte wahrscheinlich die Universität, wo die herkommen, irgendwelche Rechtsansprüche anmelden, weil man hat sich ja nicht an die Richtlinien gehalten.
Das ist eine Vermutung, die anscheinend die offizielle Version ist. Man könnte jetzt auch wieder Conspiracy sagen, naja, da hat die NSA gesagt, nee, das wollen wir jetzt nicht in die Öffentlichkeit besorgen.
Ja, das lässt viel vermuten. Also, soweit ich weiß, na gut, was weiß ich schon, also nach meinen Informationen soll die Sicherheit von Tor wohl noch intakt sein. Ich hoffe es. Aber was lehrt uns das? Also es ist explizit nicht gewünscht, dass man anonym sich im Internet bewegt. Also sobald du irgendwie dein Bürgerrecht auf Privatsphäre in Anspruch nimmst, so bist du ein Extremist. Das ist eigentlich, also wenn man sich das mal so vor Augen hält und sich einfach mal, wir können ja mal kurz die Schnauze halten und das mal sacken lassen, so, das ist heftig.
Eine Schweigeminute.
Jo, genug sacken gelassen. Die Reaktion der Bundesregierung darauf, gar keine. Ich glaube, ein Grüner hat sich dazu geäußert, weil als die ganzen NSA-Publikationen da hochkamen, da meinte ja irgendwie unser damaliger Innenminister noch so, naja, es ist schon jedem Bürger selbst, an jedem Bürger selbst, sich um seine Sicherheit im Internet zu kümmern. Und sobald sie das tun, sind sie aber Extremisten. Das ist so die Quintessenz daraus und darauf hat es wohl ein Grüner als pervers und verrückt bezeichnet.
Ja, viel perverser ist ja, dass die Innenminister-Klientel auf ihren Konferenzen der Innenminister dann auch gerne mal so Dinge sagen wie, sobald man die Haustür verlässt, bewegt man sich halt in der Öffentlichkeit und warum sollte das im Internet anders sein? Sobald man sich da an die Öffentlichkeit bewegt, dann wird man halt öffentlich überwacht und da gibt es keine Privatsphäre außerhalb der Wohnung.
Wo ist die Haustür dann im Internet?
Na, quasi dein Router nach außen.
Das würde aber implizieren, dass der Router nicht verwanzt ist.
Das kannst du ja noch selbst bestimmen.
Noch.
Und wenn ich auf dem Arbeitsplatz bin?
Ja.
Also wo ist da die Haustür?
Hinter deiner Bürotür.
Das legt dann dein Arbeitgeber fest, ne?
Wir hatten das davor mit dem SRS. Eigentlich ist doch der Arbeitgeber.
Ja.
Ach ja. Also cool, ne? Es geht so schön als Angestelltenverhältnis. So, wie ist das jetzt allerdings, wenn du irgendwie eine eigene Firma hast?
Ja, dann bestimmst du es wieder selbst.
Okay. Die Haustür ist bestimme ich dann selber.
Genau.
Aber das ist cool, dann sollte ich eine Firma gründen, wo ich sage, dass die Haustür irgendwie ganz, ganz weit weg ist. Und dann bin ich die ganze Zeit privat im Internet unterwegs oder was? Und dann gelten
die Haustür ist die Startrampe der nächsten Rakete.
Also es ist halt irgendwie ganz, ganz übel. Solche Aussagen sind halt total hohl, so eine Vergleiche. Einfach, darauf wollte ich hinaus.
Richtig. Pervers, wie der Grüne sagte.
Hört, was der Grüne sagt.
Dezent abartig.
Gleich. Was halt gerade so wunderschön dazu passt, Fefe hatte da ein Blog, wo der Bundestagspräsident Lammert zu Gysi sagte, also Gysi hat ihm wohl vorgeworfen, unser Bundespräsident wird von der NSA abgehört und Lammert sagt, Ich trage das im Gegensatz zu Ihnen mit Fassung.
Ja, das ist.
Also, das ist ja, das ist, ne, also sowas sind die Spitzen unserer Republik.
Ja, so. Lacht wahrscheinlich auch bei einer Darmspiegelung oder so.
Hey ho, Wurzelbehandlung.
Ja, genau so.
Ich trage das mit fast.
Der Arzt auch.
Ja. Oh Mann. Wollen wir das vielleicht auch nochmal sacken lassen? So? Oh Mann. Jo.
Ja, aber die offizielle, was heißt offiziell? Also, um nochmal auf dieses, wie weit ist Tor noch sicher? Wir sollten uns dafür echt mal einen Experten einladen und das mal im Detail diskutieren.
Jacob Applebaum vielleicht, falls
du. Genau, also Jacob Applebaum, falls du das hörst, du bist herzlich eingeladen, uns hier ein Ständchen zu der Sicherheit von Tor.
Also sowohl zu den Datenspuren als zu jedem Penta-Radio?
Ja, du kannst immer kommen. So, wir haben auch immer ein Bett für Snowden. Also der kann gerne bei uns im Hackerspace übernachten.
Wenn die Hausverwaltung das wünscht. Ne?
Wenn die, natürlich, wir müssen uns dann natürlich an die AGBs halten.
Übrigens, der Herr Snowden wird nicht nach Deutschland kommen, weil Merkel hat jetzt gesagt,
er darf nicht.
Asyl ist keine Form von Dankbarkeit oder so ähnlich.
Ist keine Frage der Dankbarkeit.
Ja, ich hatte es hier gerade irgendwie rausgeschrieben. Ich finde es natürlich gerade im Pad wieder nicht.
Moment. Asyl ist keine Frage der Dankbarkeit.
Asyl ist keine Frage von Dankbarkeit.
Von Dankbarkeit, okay. Gut, wir haben glücklicherweise diesen Staat auch überlebt, aber ich kann mich erinnern, dass so ein komischer Österreicher mit Oberlippenbart hier mal sehr herzlich aufgenommen wurde. Genau so.
Nein, der hatte kein Asyl bekommen.
Ah, der wurde gleich Staatsbürger, ne?
Der wurde gleich Staatsbürger, weil er eine Stelle, weil er einen Arbeitsvertrag in Deutschland bekommen hatte, aber die Stelle nie angetreten hat.
Und dann kriegt man eine deutsche Staatsbürgerschaft?
Naja, war damals jedenfalls zur Zeit der Weimarer Republik so.
Ja. In Bayern.
In Bayern, okay. Aber das ist komisch, also... Ich hätte den Mann ja gerne hier, auch ohne Asyl, einfach nur, dass er hier mal erzählen kann. Aber...
Ich bin auch dafür, dass er hier Asyl kriegt.
Ja.
Und zwar also, folgend...
Wir müssen hier jetzt nochmal klarstellen, wir reden jetzt von dem Mann, den wir hier haben wollen, von Snowden und nicht mit dem Herrn von der...
Ja,
der
den
wollen wir hier nicht haben.
Der kann bleiben.
Der kann... Ach, nee. Lassen wir das.
Ja, das wäre schon böse, wenn wir im HQ dann... Nee.
Ich fand den Vorschlag eines Mithackers letztens sehr schön. Wir haben doch im HQ dieses Plakat mit Asyl für Snowden. Und da unser Hackerspace ja GCHQ heißt, sollte man darüber eine Ausschrift machen, Mitarbeiter des Monats. Finde ich eine super Idee. Was haben wir noch?
Ich lese Bildsystem.
Ja.
Meson.
Ja, Meson. Es ist ja so, also alle Leute, die sich mal mit Bildsystem auseinandersetzen mussten, werden jetzt schmerzhaft das Gesicht verziehen, als würden sie in eine Zitrone beißen. Weil Bildsysteme sachsen. So, und die nerven halt einfach alle, weil die sind halt, an sich ist das halt so eine Meta-Aufgabe. Du willst halt irgendwie, dass deine Software, die ja aus verschiedenen Komponenten besteht, wenn man das ja alles schön modularisiert und so weiter und so fort, dass die halt in der richtigen Reihenfolge und dass die ganzen Abhängigkeiten und so und alles richtig gebaut wird und für die richtige Plattform und super und toll. Und das geht halt dummerweise, weil Computer ja eigentlich dumm sind.
Die sind immer so schlau wie der Nutzer davor.
Genau.
Deswegen gibt es so viele PC-Probleme.
Richtig. Geht das leider nicht automatisch, dass die Software sich dann einfach von alleine baut und einfach läuft. So, und das ist gerade so bei kompilierender Software so eine Sache. Und da haben sich dann Leute hingesetzt und sagen so, ey, cool, wir können doch Systeme schreiben, die das Ganze vereinfachen. Die vereinfachen das auch tatsächlich bis zu einem gewissen Grad. Und haben dabei das nette kleine Feature, dass sobald da irgendwas kaputt geht, du unendliche Schmerzen und stundenlange Arbeit damit verbringen musst, die Teile wieder hinzukriegen. Und wenn du in einem etwas komplexeren Projekt probierst, dort irgendwas zu bauen, dann und da was hinzuzufügen, also eine neue Komponente, ist das oft auch mit großen Schmerzen verbunden. Was halt Viele Probleme dadurch resultieren halt daraus, dass man halt entweder nicht die richtigen Ausschriften kriegt oder man kriegt Haufen Text auf der Konsole ausgeplottet, der einen nichts bringt und so weiter und so fort und man weiß nicht, wo man ansetzen soll, weil da teilweise dann irgendwie Code während des Bildsystems läuft, wird irgendwie dann Code generiert, der dann wieder ausgeführt wird, weil das alles so ganz eklige, kreblige Makrosprachen sind, die dann irgendwie eine in die andere gesteckt werden. Soweit zu Autotools. Es gibt dann noch für andere Sprachen andere Sachen. Es gibt auch CMake, das kann mir keiner erzählen, dass das besser ist. Das ist genau der Krepelscheiß, bloß in bunt. Aber für Java gibt es auch noch sowas wie Maven. Da muss man dann mit spitzen Klammern rumhantieren und so weiter und so fort. Auf jeden Fall, manche funktionieren besser, manche funktionieren nicht so gut. Sei es drum. Hat sich jetzt jemand hingesetzt und irgendwie wohl letztes Jahr Weihnachten so, wo andere halt bei ihrer Familie sitzen und Computer fixen. Und meinte sich so, ey, ich schaff da mal Abhilfe, ich baue ein neues Bildsystem. Und das nennt sich Meson. Oder Meson, ich weiß nicht, wie man das ausspricht. Das soll halt für C, C++ und Python wohl jetzt erstmal laufen. So, wo man halt sagen muss, so, dort hast du halt auch noch am meisten irgendwie. Ja, also bei Python weiß ich nicht genau, so, was man da groß baut. So, bin ich jetzt nicht so in der Materie, aber das können bestimmt Leute gebrauchen, so, wenn ihr das meint, das braucht man, ist das bestimmt gut. Und da hast du halt so eine Domain-Specific Language wieder, also das ist keine richtige Programmiersprache, weil das wäre ja zu schön, aber das ist halt sehr Python-ähnlich. Und das heißt, da man Python ja ganz gut lesen kann, kann man vielleicht auch das lesen, was man dort diesem Bildsystem mitgibt. Ich konnte es leider noch nicht ausprobieren. Ich hatte eigentlich gehofft, das bis zum heutigen Tag ausprobieren zu können. Deshalb kann ich jetzt eigentlich bloß viel ragen und nichts Konstruktives dazu sagen. Es ist halt noch in Entwicklung, aber ich glaube so, das ist halt mal ein Blick wert. Es gibt auch einen Artikel irgendwie im Linux-Magazin dazu und es eigentlich auch, sieht erstmal aus, als wäre das ganz gut dokumentiert. Und jeder, der sich irgendwie mit Autotools mal beschäftigt hat und ein bisschen mehr gemacht hat als irgendwie so diesen üblichen Step, wo man sich halt so seine Sachen noch alles selber generieren kann, sondern dann halt wirklich irgendwie dazu kommt, dass man halt dort irgendwo mit dieser M4-Sprache rumeiern muss, so, der wird ganz schnell sagen, so, nee, M4 will man halt eigentlich nicht. Weil das ist eine Sprache, die kann sich selbst zerstören. Wusstet ihr das? Wie? Ganz wichtig sind in M4 Quotings. So, M4 läuft halt irgendwie so, das ist so eine Makrosprache und das hat halt einen Input-Stream und den parst das und sucht halt Makros. Und wenn das ein Makro gefunden, also eine Makrodefinition gefunden hat, so, dann springt das zu dem Makro, ersetzt das, wozu das Makro expandiert, also expandiert das Makro, springt dann halt zurück, geht da wieder durch und guckt halt, ob da wieder Makros drin sind, so, und führt halt diesen Code aus, der da drin steht. So, und wenn du dann halt irgendwie so Sachen machen willst, wie, also wenn du halt irgendwie Sachen vor der sofortigen Ausführung schützen willst, musst du das quoten, wie man das ja aus vielen anderen Sachen auch kennt. Und dazu kannst du halt die Quotings kannst du halt selber setzen.
Also die Anführungszeichen.
Die Quote-Zeichen. Das können Anführungszeichen sein, müssen es nicht. Ah. Die kannst du halt selber setzen. Und wenn du die auf einen leeren String setzt, kaboom.
You are fucked.
Korrekt.
Supi.
So, also du kannst dir damit so dermaßen in den Fuß schießen, so. Dagegen ist C echt harmlos. Und in M4 hast du nicht mal Pointer. Egal. Und das bringt halt auf jeden Fall so eine Domain-Specific Language mit, so, und die ist halt an Python angelehnt und du kannst da halt irgendwie schon Python-artig die Sachen schreiben, was das Ganze hoffentlich lesbarer macht. So, ich werde es mal ausprobieren, vielleicht kann ich in einer der nächsten Folgen dann nochmal sagen, wie sich das so anfühlt, wenn man das benutzt. Vielleicht sage ich dann auch, das ist Kacke und das hat nichts gebracht, aber...
Du bist schlauer.
Ja, dann vielleicht.
Mal was ganz anderes, so ein bisschen weit weg von der, etwas weiter weg von der IT. Viele haben ja vielleicht Blumen gezüchtet oder andere Pflanzen. Das FBI hat sich jetzt eine ganz neue Sache überlegt. Man züchtet jetzt Terroristen. Ich weiß nicht, wer das heute früh schon im heißen News-Ticker gelesen hat. Jedenfalls geht es wohl darauf hinaus, dass Leute angestiftet wurden, auch ausgebildet wurden vom FBI zu Terroristen und dann nach ihren Anschlägen eingeknastet wurden. Muss man sich erstmal überlegen, dass das FBI jetzt Terroristen ausbildet, um sie dann anschließend wieder in die Sicherungsverwahrung zu nehmen.
So schafft man sich Arbeit.
Na, ich kann mir gut vorstellen, dass es da irgendwelche Quoten gibt, die sie erfüllen müssen, um gewisse Fördergelder zu kriegen oder so.
Nee, ich denke nicht, dass das so ist wie mit den Blitzern auf deutschen Autos, auf deutschen Straßen, so wo am Ende des Monats immer mehr Blitzer da sind als am Anfang des Monats. Ich glaube eher, dass es da eher darum geht, sozusagen, dass Terrorismus ständig da ist. Und man deswegen ja irgendwie wieder was anpassen muss und so weiter und so fort.
Der Terrorismus.
Ja.
Das Merkwürdige ist halt, dass man das von der CIA gewohnt ist, dass sie das im Ausland praktizieren. Vom FBI hätte man sich natürlich angesichts ihres Mottos, das da lautet Treue, Mut und Rechtschaffenheit, eigentlich anderes erwartet.
Das hast du schön betont.
Den Rest möge sich jeder denken.
Ja. So, es heißt nicht mehr Flowers bei Ingrid, sondern Terrorists bei Ingrid.
Flowers bei Ingrid, kannst du das erklären?
Na, Flowers bei Ingrid ist ein Spitzname für das FBI. Weil die halt gerne oder jedenfalls in Filmen und Serien gerne dargestellt werden mit Abhörtrucks, die aussehen wie halt Blumenlieferdienste.
Ah, okay. Ja, TBI. Terroristen?
Ja. Egal. Ja, was gab's sonst noch so Schönes? Bitcoin ist in Kalifornien legales Zahlungsmittel. Da gibt es nicht viel zu sagen. Ich lese das jetzt auch bloß gerade in der raussortierten Newsquelle.
Also legal ist Bitcoin, glaube ich, so ziemlich überall in der Welt. Zumindest hat noch niemand es explizit wirklich wirksam verbieten können.
Ich habe noch eine News.
Aber es ist Legal Tender, also es ist quasi als Zahlungsmittel staatlich anerkannt.
Das heißt, das Finanzamt kann jetzt auch endlich steuern und so?
Das nicht, aber du kannst es wesentlich, also wie in Deutschland hat man es als Rechnungseinheit anerkannt. Und in den USA haben sie jetzt einfach, was die Abrechnung angeht, dem US-Dollar gleichgestellt. Das heißt immer noch nicht, dass du die Steuern in Bitcoin bezahlen kannst, aber du kannst die Steuererklärung wunderbar in Bitcoin quasi dann geltend machen und brauchst dann bloß noch die Summe, die du ans Finanzamt abtrittst, umrechnen, musst aber zwischendurch nicht die Einzelwerte umrechnen.
Das klingt an sich praktisch, falls man viel mit Bitcoin hantieren sollte.
Ist das nicht nervig, wenn sich deine Steuererklärung quasi im Minutentakt die Werte sich ändern? So?
Tut sie ja dann nicht mehr. Sondern nur noch die Endsumme zum Zeitpunkt der Erklärung.
Das ist interessant.
Also auf nach Kalifornien?
Das ist ja echt interessant. Das heißt, da kannst du irgendwie eine Steuererklärung machen, wenn der Kurs gerade ziemlich bekloppt steht, um dann... Also, oh yeah.
No Ach, risk, no fun. Wenn er
bekloppt steht. Also ja, oder machen kannst du sie aber nur.
Ja, ja, das ist schon klar. Interessant.
Okay, ich habe noch was und das ist schon ziemlich awesome. Das ist endlich mal eine positive News. Weißt du, ich komme mir hier schon vor wie der Tagesschau-Moderator. Ich frage mich schon immer so, warum die noch nicht suizidgefährdet
weitere
sind.
10.000 weil wenn Tote du halt bei momentan Bombenanschlag im Gazastreifen.
Genau, weil wenn du halt momentan Tagesschau guckst, das ist echt deprimierend. Also und das meine ich jetzt mal nicht albern, sondern halt wirklich so, das ist böse. Aber jetzt, weil wir halt nicht suizidgefährdet sein wollen oder nicht so psychisch stark wie die Tagesschau-Moderatoren, meine positive News, damit ich heute gut schlafen kann. Es gibt ein neues, ein verbessertes Raspberry Pi Modell, und zwar das Modell B+. Und jetzt haltet euch fest, das hat nämlich statt 26 GPIO-Pins 40 GPIO-Pins, wobei die alten Portbelegungen beibehalten wurden. Das USB-System wurde verbessert. Es hat jetzt 4 USB-Ports.
Und es rebootet nicht mehr, wenn man per USB...
Genau, die haben dieses Strommanagement gefixt. Wie cool, du kannst jetzt Festplatten dranhängen, ohne einen aktiven Hub. Yay.
Ich habe dauernd einen aktiven Hub dran, genau aus dem Grund. Und damit hat er sich das Problem geklärt für 1,95.
Genau. Aber wenn du dir jetzt denkst, so, ey cool, ich brauche einen neuen Raspberry Pi, kannst du auch gleich das andere nehmen, weil... Du hast halt noch mal mehr besser. So, genau, bis zu 1,2 Ampere liefert der. Und er verbraucht sogar weniger. Im Schnitt nur noch 600 mA statt 750. So, dann der Micro-SD-Karten-Slot wurde durch ein...
Andersrum, der SD-Karten-Slot.
Der SD-Karten-Slot wurde durch ein Micro-SD-Karten-Slot ausgetauscht.
SD-Karten verschwinden jetzt noch einfacher.
Genau. Wormhole. Genau, dann der Composite-Video-Ausgang ist weggefallen.
Nein, ich nutze den wirklich.
Tatsache?
Ja. Echt?
Okay.
Ich habe so ein kleines 7-Zoll-Display dranhängen, so für Monitoring.
Cool. Das ist cool.
Und haben die mittlerweile jetzt mal vernünftiges Audio da drauf? Also ich weiß, dass man da sowas wie Hi-Fi-Berry drauf schrauben kann. Aber das ist ja nervig, dass man quasi noch meine...
Ich zitiere das Internet. Die Qualität des PWM-Audiosignals soll durch eine entkoppelte Stromversorgung erheblich besser sein.
Das klingt gut.
Wenn man wenn aber die Stereoanlage ganz schlecht gefilmt ist, hätte sich das erledigt. Mit Kopfhörern hören, das ist die einzige Lösung.
Schon richtig, aber wenn das System hinterher halt Mist ist, dann dann ist klar, dass das Endergebnis dann Blödsinn wird. Ne?
Also ich habe mir von einem audiophilen Menschen sagen lassen, dass vernünftige Soundkarten ab 250 Euro beginnen, so USB. Ja.
Okay, das Problem, das ich hatte, war einfach, dass wenn ich versucht habe, Musik übers WLAN zu streamen, alles immer gestockt hat. So, das ist halt voll anstrengend gewesen, wenn man seine Musik die ganze Zeit irgendwie mit Lücken hören muss. Und das wäre echt schön, wenn das nicht mehr der Fall wäre.
Kommen wir zu noch einer News. Und zwar der
CCC. Auch so schön positiv.
Naja, fast. Der CCC hat die, also CCC positiv, hat die Strafanzeige gegen die Bundesregierung ausgeweitet. Und zwar genau wegen der News, die wir vorhin hatten.
Bitte verbale Kommunikation. Man hört dich nicht zeigen.
Man hört mich nicht zeigen. Wir sollten uns eine Grammatik einfallen, wo wir Audiosignale Gesten zuordnen. Und dann können wir
dann besteht die ganze Sendung nur noch aus Piep, 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 Piep.
Dann können wir uns die 8-Bit-Mucke am Anfang sparen.
Stimmt.
Egal. Auf jeden Fall. Es ist echt warm hier drin. Wir müssen Verständnis mit uns haben.
Wir brauchen hier Sauerstoff.
Genau, die Strafanzeige gegen die Bundesregierung wird erweitert. Und zwar bei der X-Keyscore-Sache, wo die NSA jetzt halt hier, ne, Torleute und Extremisten und so, ist ja auch ein Student aus Nürnberg, Erlangen, irgendwo dort die Richtung, irgendwie dort in das Visier getreten, weil der hat auf seinem Server so ein Torverzeichnis betrieben. Und das ist jetzt der Nächste, der da halt namentlich nach Angela Merkel jetzt irgendwie dort durch die Presse ging. Und halt auch, weil IP-Adressen vom unter anderem des CCCs irgendwie in diesem Quelltext-Schnipseln, die da veröffentlicht wurden, aufgetreten sind, ist jetzt die Strafanzeige wegen verbotener geheimdienstlicher Agententätigkeit erweitert worden. Bis jetzt gibt's aber von unserem Generalbundesanwalt Mr. SNA, NASA. Ich wollte jetzt gerade noch was sagen, das wäre aber jetzt irgendwie unpassend. Hat sich noch nicht dazu geäußert. Ich vermute, der wird sich auch nicht dazu äußern, weil der wahrscheinlich schon bei dem unglaublich komplizierten Ausdruck IP-Adressen irgendwie die Schotten zumacht. Naja.
Na, I und Pi ist doch ganz logisch. I im Kühlschrank, Pi in der Mathe.
Genau, Pi, die Zahl da.
Darf ich euch ein bisschen drängen? Wir haben nur noch nicht ganz so viel
Zeit. Genau, wir haben nur noch nicht ganz so viel Zeit, da hast du komplett recht. Ich bin dafür, wir machen jetzt eine kurze Musikpause.
Lassen hier bitte Luft rein.
Und lassen hier ein bisschen Luft rein. Ich muss bloß irgendwie, ich komme nicht klar.
Sehr schön.
Und dann kommen wir zu dem eigentlichen Thema.
Bis VPNs.
Oh ja.
Virtuelle private Netzwerke.
Gleich.
Wir sind wieder da.
Wir sind wieder da. So. Die Türen und Fenster werden verschlossen. Wir haben ein bisschen Sauerstoff abbekommen.
Virtuelle private Netze. Darum soll es heute gehen. So noch eine halbe Stunde.
Okay.
Genau. Dazu haben wir hier ein paar, mindestens zwei Leute, wenn ich das richtig sehe, drei.
Nein, mag IPv6 ganz besonders, um mal ein bisschen was anzuschneiden.
Okay.
Hat er viel fluchende Nächte zugebracht, wie ich mich erinnere.
Ja, vielleicht vorneweg, was ist ein privates, ein virtuelles privates Netzwerk, ein VPN?
Es geht hauptsächlich darum, wenn man mit einem Gerät irgendwo unterwegs ist, zum Beispiel sei es mit seinem Handy, das sich irgendwie lustig per GPRS, UMTS, LTE
C-Netz.
Oder irgendwie ins Internet verbindet, dass man vielleicht nicht unbedingt und dann doch eine gesichertere Verbindung mit seinem Zuhause aufnehmen möchte, als einfach so frei durchs Internet zu wabern, dann nimmt man halt ein VPN.
Oder wenn man zwei Geschäftsstellen miteinander vernetzen möchte, kann man das auch nehmen.
Ja.
Und da VPN nicht gleich VPN ist, kann man da eigentlich stundenlang erzählen, was es da für Lösungen gibt. Ich denke mal, Microsoft hat damit den ganz großen Wurf erreicht und PPTP herausgebracht. Eine endlos sichere Kommunikationsart, und jetzt die Ironie-Tags setzen, um über mehrere Internetknotenpunkte hinweg sicher zu kommunizieren. Ironie Ende. Es handelt sich dabei hauptsächlich um eine, soweit ich weiß, Pre-Shared Key Solution. Also, du verzweifelst? Ja,
schön. Nein, ich lache.
Also, definitiv ist das halt so irgendwie der Standard gewesen bei Microsoft bis vor einer Weile. Und iPredator bietet das auch noch an, daher kenne ich es eigentlich hauptsächlich. Aber es ist halt wirklich rein auf, soweit ich weiß, Benutzername, Passwort aufgebaut. Und das kann ja ein bisschen Probleme machen in der heutigen Zeit. Gerade weil man Passwörter A ganz gerne vergisst, wenn man sie sich nicht unter die Tastatur legt. Und B, es ist auch deutlich einfacher, ein Passwort irgendwo rauszufinden in der heutigen Welt, weil PPTP 1234 ist auch nicht mehr so das, was es mal war. Ja, dann erzähl du uns noch mal ein bisschen was zu deiner Lieblingslösung.
Also meine bisher präferierte Lösung, präferiert, weil sie einfach den technischen Gegebenheiten meiner Umwelt genügen muss, ist OpenVPN. Das ist eine Open-Source-Lösung, die halt über lustiges Einpacken in HTTPS letztendlich ein VPN realisiert.
Und das ist dann zertifikatsbasiert? Und
das
nicht
ist
mit so einem Passwort und Pre-Shared Key?
Genau, du kannst deine Client-Zertifikate auch noch Passwort schützen lassen, wie jedes Zertifikat auch. Aber das ist dann, wie ich meine, doch vielleicht zu viel.
Okay.
Mit OpenVPN lassen sich coole Sachen realisieren, wie eigentlich mit jedem VPN. A, kann man IPv6 durchrouten. B, kann man auch, wenn man so heißt wie ich und das auch machen will, sich auch statische IPs nach Hause routen und dadurch dann quasi zu Hause irgendwelche Webdienste laufen lassen, ohne No-IP-Probleme zu haben. Und ich weiß nur noch nicht, ob das mit Subnetzen geht. Hast du Erfahrung, ob du Subnetze IPv6 nach Hause routen kannst, quasi? Also deinen eigenen Tunnelbroker für mehrere Geräte?
Ja, das kann man. Also das habe ich zum Beispiel gemacht. Ich ziehe mein IPv6 zu Hause komplett über meinen OpenVPN-Tunnel rein.
Okay.
Da habe ich mein eigenes 64er-Präfix einfach nur für zu Hause, das dann durch den VPN-Tunnel geroutet wird und erst dann im Server tatsächlich dem Tunnelbroker übergeben wird.
Na, ich mache es jetzt auch so mit meiner statischen V4-IP, dass ich von Hurricane Electric so einen lustigen Tunnel habe und mein 48er Subnet für alle möglichen Geräte verwalte. Definitiv ist aber spannend, inwieweit ein VPN heutzutage noch damit zu tun hat, dass man vor den Geheimdiensten Daten, ich sag mal in Anführungsstrichen, sicher verwahren kann. Also im Wesentlichen gibt es ja solche Anonymisierungsdienste, die man mit Bitcoin oder PaySafeCard oder welchen Späßen auch immer bezahlen kann, um zumindest erstmal für die Deutsche Telekom oder seinen Internet-Service-Provider nicht mehr sichtbar zu sein. Was gibt es dafür Lösungen außer iPredator und OpenVPN? Erzähl was.
Naja, es gibt noch, wie gesagt, es gibt noch andere technische Lösungen. Ich wollte ursprünglich bei mir ein IPsec-Netz aufbauen. Das hat aber halt ein Problem mit Road Warrior-Geräten, also praktisch den Geräten, die keine feste IP haben und auch aus sich halt dynamisch von irgendwo einwählen wollen. Und leider ist durch mein bisheriges Wohnen im Wohnheim nicht möglich, ein IPsec-Netz aufzubauen, da das ZIH netterweise Protokoll 41 sperrt.
Naja, durch HTTPS durchrouten.
Ja, eben, OpenVPN.
Wir haben hier gerade noch einen Mitmoderator bekommen. Hallo!
Hallo!
Er ist etwas stumm, aber vielleicht.
Du brauchst Kopfhörer, um ihn zu hören.
Ach so, schade.
Du möchtest auch mit über VPNs reden?
Ja, auf alle Fälle. Finde ich ein spannendes Thema.
Okay, ich gebe mal den Kopfhörer weiter.
Gut, dann sind wir jetzt schon zu sechst. Auch nicht schlecht.
Okay.
Ja.
So, ich habe jetzt Kopfhörer erhalten und vielleicht höre ich ihn auch. Hallo, du am Telefon.
Hallo.
Ja.
So, Alex hier. Hört man mich?
Ja, man hört dich.
Ah, sehr schön. Ja, ich weiß jetzt nicht, ich habe die letzten Sekunden irgendwie im schwarzen Rundfunkloch verbracht. Was war das letzte?
Gefrickel mit OpenVPN und...
Gefrickel mit OpenVPN und Probleme mit IPsec und Road Warrior-Geräten und gesperrten Protokoll 41.
Ah, okay. Ja, ich weiß ja nicht, wie technisch das Ganze werden soll.
So technisch, wie du das willst, also...
Nein, also es ist halt immer die Frage, VPN, was mir vor uns ein bisschen gefehlt hat, war eigentlich, also es kam jetzt immer nur hier VPN als Zugriff von zu Hause und so, aber VPN ist ja auch noch viel mehr, also es gibt genug Leute, die das benutzen, um zum Beispiel aus dem File-Sharing-Problem rauszukommen und halt auch zunehmend um... ja, das Zwei-Klassen-Internet, sprich der Internetprovider nimmt für YouTube und Co. Bandbreite weg, zu umgehen. Also das sollte man vielleicht auch mal ganz dringend noch mit, wie soll ich sagen, nennen.
Gerade das Letztere, dieses Zwei-Klassen-Internet, da gibt es ja Anbieter, die gerade solche VPN-Netzwerke anbieten, wo man praktisch in andere Länder reingeleitet wird. Namentlich sei hier mal iPredator erwähnt, der einen nach Schweden leitet. Wo, soweit ich weiß, die Gesetzeslage mit dem File-Sharing nicht ganz so drastisch genommen wird.
Das mag aber auch daran liegen, dass die Betreiber vom iPredator zufällig auch Pirate Bay nah sind und dann, ich sag mal, von Berufswegen her ein bisschen wenig erzählen.
Naja, man kann, wie gesagt, man benutzt halt OpenVPN, um praktisch remote, also aus der Entfernung Daten in ein Netzwerk reinzubringen, in dem man eigentlich selber nicht drin ist. Deswegen virtuell. Man wird praktisch virtuell Mitglied dieses Netzwerkes.
Ja, es ist halt irgendwie ein bisschen auch wie ein Proxy nutzbar.
Kann man so nutzen, ja.
Kann man vielleicht auch Filtersoftware installieren, falls man Telekom spielen will.
Wenn man Lust drauf hat. Ja.
IPsec? Anyone?
IPsec, wie gesagt, habe ich mir leider nur oberflächlich angeschaut. Ist schwieriger zu konfigurieren als OpenVPN, muss ich sagen. Und wie gesagt, hat ein Problem mit diesen dynamischen Road Warrior-Maschinen. Weil IPsec gerne mit statischen IPs arbeitet.
Ich kann ein bisschen was zu IPsec sagen, wenn gewünscht.
Ja, dann tu das bitte.
Also IPsec ist gerade im professionellen Bereich sehr weit verbreitet. Warum, kann man nur raten. Eigentlich finde ich das das totale Gefrickel und es passiert auch sehr oft, dass die Anbieter von irgendwelchen VPN oder Firewall-Lösungen, die IPsec anbieten, einfach zueinander inkompatibel sind und sich dann oft auf solche Sachen wie Triple Death als Krypto einigen oder dass der einzige Weg ist, miteinander zu reden. Ganz großes Problem bei IPsec ist NAT. Also ein einmal NAT geht, aber ein zweites Mal NAT geht nicht. Also wer dann zum Beispiel, wie es relativ oft üblich ist, im Internetcafé sitzt oder im Café seines Vertrauens, wo also die haben einfach eine Fritzbox oder so am Internet und dann stecken die von irgendjemandem noch so einen Router dahinter, der da ihnen sozusagen WLAN in Hotspot anbietet, dann passiert das sehr schnell, dass man zweimal hinter NAT ist oder auch gerne im Freifunk. Das heißt, da ist dann bei IPsec Schluss.
Das ist, ja, das ist halt ein Problem.
Ja, also IPsec ist halt entwickelt worden für IPv6, das heißt für die, was heißt das kommende, schon seit 15 Jahren da seiende Internetprotokoll. Dort macht das auch mehr Sinn, weil dann halt NAT zum Beispiel nicht mehr gebraucht wird. Aber ich muss sagen, IPsec ist, denke ich mal, wenn man andere Lösungen hat, wirklich eher die zweite Wahl. Es gibt dann auch noch so, sollte man vielleicht auch ruhig mal sagen, immer wieder Gerüchte, die auftauchen, dass IPsec von den Gremien, die das, wie soll man sagen, gemacht haben, absichtlich schwach bzw. mit unklaren Definitionen ausgerüstet wurde und entsprechend, also ähnlich wie diverse andere Implementationen oder Zufallszahlengeneratoren, die dann vom NIST absichtlich kaputt gemacht wurden. Es hat bis jetzt noch keiner wirklich einen Finger drauf legen können, was es ist, aber einige Sachen, die da laufen, sind schon wirklich sehr, sehr seltsam. Also dass dann zum Beispiel, also IPsec heißt zum Beispiel nicht zwangsläufig, dass das Zeug verschlüsselt ist. Dort gibt es dann auch ein Modus, wo das nur Authenticated Headers, wo nur der Traffic sozusagen signiert ist, dass keiner den also in den Tunnel rein irgendwelche Pakete reinschicken kann bzw. verändern kann, aber halt jeder kann trotzdem hören und so, und das ist halt, finde ich, in einem Tunnel irgendwie sehr, sehr merkwürdig.
Ich habe gerade mal geschaut, Android habe ich hier vor mir, 4.3, unterstützt lustigerweise IPsec. Wenn das nicht für Roadwarrior gedacht ist, also ich meine, ein Mobiltelefon hat ja im seltensten Fall eine statische IP. Ich finde das schon ein bisschen lustig, dass dann dennoch Android davon ausgeht, dass das ohne weiteres möglich wäre. Also ich sag mal, es muss dann doch Setups geben, wo das so ist.
Ich verstehe hier gar nichts mehr. Bisschen schade. Ja, vielleicht nochmal zu IPsec, was halt bei IPsec wirklich der Fall ist. Es gibt also sehr viele Inkompatibilitäten. Das kann zum Beispiel auch sein, die Probleme, die da vor uns angesprochen wurden, dass sie tatsächlich an der Implementation merken. Also ich habe zum Beispiel ein Android-Tablet, das verbindet bei mir ohne Probleme mit Raccoon eine freie Implementation von IPsec, aber zum Beispiel mit Cisco, ASA, Firewalls, die nun wirklich teuer sind, will es partout nicht.
Naja, das, wie gesagt, IPsec hat ja verschiedene Implementationen, mal geschlossene, mal offene. Da muss man halt sehen. Man muss auch sagen, dass OpenVPN auch seine Schwachpunkte hat, gerade insbesondere in den letzten Monaten immer wieder auftauchende Heartbleed-Bug, weil
er hat OpenVPN aber nur dann betroffen, wenn man die TLSA-Authentisierung nicht angeschalten hatte, was eigentlich auch auf den Anleitungen und auf der Seite von OpenVPN so angeraten war.
Ja.
Cisco AnyConnect ist da auch noch so ein Witz von proprietären Protokollen her. Was kannst du dadurch, hast du dazu eine Meinung?
Also ich habe AnyConnect bei mir auf Arbeit. Es funktioniert, aber ich würde der Implementation nur so weit trauen, wie ich sie werfen kann. Also es ist komplett geschlossen. Und es gibt zwar mit Open Connect einen Client dafür, der funktioniert auch sehr gut, aber das, was auf der Gegenstelle ist, ist geschlossen und mit dem, was man so von Cisco gehört hat, so in den letzten Monaten, würde ich dem nicht wirklich vertrauen. Also einfach rein von, weil der Hersteller und zweitens, weil die Implementation halt nicht überprüfbar ist und das ist per se für Sicherheitssoftware, finde ich, fragwürdig.
Was gibt es sonst noch für Lösungen? Ich weiß nicht, vorhin im HQ sagte mir bloß einer, dass wir unbedingt auf Layer 2 VPNs eingehen müssen. Dazu kann ich nur wirklich gar nichts erzählen, aber ich habe es nur so aus meiner To-Do-Liste übernommen. Ja, was ist bitte ein Layer 2 VPN und wodurch zeichnet er sich aus?
Naja, Layer 2 VPN spricht auf die OSI-Layer an, also auf welcher Netzwerkebene das VPN stattfindet. Jetzt weiß ich selber nicht aus dem Kopf, was die Layer 2 genau ist, was sie genau tut.
Na, wir können das doch googeln.
Also Layer 2 ist letztendlich, wenn man es so will, eine Bridge durch einen Tunnel. Also das heißt, man hat auf beiden Seiten des VPNs dasselbe Netzwerk, also IP-mäßig. Deutet dann zum Beispiel auch, also es ist halt nicht geroutet, sondern gebridged. Das heißt, solche Sachen wie Broadcast gehen durch. Man kann aber auch solche Sachen machen wie Dienste, die nicht geroutet werden können, beziehungsweise die sich irgendwie im Broadcast sehen wollen, wie zum Beispiel Avahi. Das funktioniert dort eigentlich ganz gut. Layer 2, also L2T, Layer 2 Tunneling-Protokoll, kann man unter anderem auch durch IPsec machen.
Mhm.
Also das ist im Firmenumfeld auch nicht so selten. Macht meines Erachtens nach nur Sinn als Side-to-Side-VPN für Road Warrior eher, weiß nicht. Also fällt mir kein wirklicher Grund ein, warum es haben will.
Naja, es ist die Sicherungsschicht und Sicherung klingt prinzipiell ja gut.
Ja.
Um gleich Wissen einbauen zu können, was wir gerade aus der Wikipedia ganz frisch gezogen haben.
Hm. Das Internet.
Ja. Gerade in öffentlichen Hotspots ist ein VPN, glaube ich, auch ganz sinnvoll. Wenn man jetzt im Urlaub ist und auf Mallorca sitzt und der böse Hacker gleich mit im öffentlichen WLAN ist und Wireshark laufen hat, alles mitsnifft und dann dein Login in irgendeiner HTXS erkennt, dann hat man möglicherweise ein Problem, wenn es die Arbeitszeitabrechnung war. Und dadurch ist eigentlich auch empfehlenswert, einen VPN zu nutzen.
Ja, aber ehrlich gesagt, heutzutage wäre es schon ein ziemlich großer Fauxpas des IT-Systemfachmanns der Firma, wo man die Arbeitszeitabrechnung gemacht hat, das in dein öffentlich zugängliches HTXS zu packen.
Ich kenne genug Leute, die sowas produzieren. Also.
Ja, stimmt. Es gibt ja zu wenig Leute mit Menschenverstand.
Kann man das auf eBay kaufen?
Keine Ahnung, müsste man suchen.
Hm. Ich bei Gelegenheit.
Ja.
Also es ist halt in öffentlichen Hotspots allgemein so das Problem, was, ich sag mal, nicht den Telekom-Hotspot in der Stadt betrifft, sondern, ich sag mal, Netze an Schulen, Universitäten, Arbeitsstätten, dass VPNs gerne blockiert werden. Einfach, weil man damit Filtermaßnahmen und Regulierungsmaßnahmen umgehen kann, die quasi zum Schutze gedacht sind des jeweiligen Rechners, also was weiß ich, Zugriff über File-Sharing-Porte, damit man den Rechner nicht als File-Sharing-Gerät missbrauchen kann oder so.
Naja, wie gesagt, aus wahrscheinlich diesen oder ähnlichen Gründen ist bei mir im Studentenwohnheim, dass er sein Internet über die Uni bezieht, letztendlich Protokoll 41, also ein spezielles Protokoll eben auf der Layer 2, blockiert worden, dass man praktisch derartige Tunnel nicht aufziehen kann. Das heißt, ich kann weder einen IPsec-Tunnel ziehen, noch kann ich einen IPv6-Tunnel direkt zu mir nach Hause ziehen.
Und du bist so böse und ziehst ihn dann einfach durch einen VPN.
Ich bin so böse und habe mir den durch ein OpenVPN-gestütztes System gezogen.
Aber für solche Umgebungen, da gibt es ja auch Tunnelprotokolle, nennen wir es mal so, die genau dafür gedacht waren, solche Filtermaßnahmen zu umgehen. Also es gibt zum Beispiel Tunnel, die auf Basis von DNS-Anfragen laufen oder SMTP, die auch, ich sag's mal, funktionieren, die sind jetzt vielleicht nicht unbedingt eine Freude und man braucht auf alle Fälle eine Gegenstelle, aber es gibt halt fast überall einen Weg raus irgendwie und das ist halt oft VPN auch der, wie soll ich sagen, die Lösung. Halt nicht die klassischen Sachen wie OpenVPN oder IPsec.
Ja, das ist, glücklicherweise wird OpenVPN bei mir nicht blockiert, sonst hätte ich tatsächlich Probleme gehabt. Sonst wäre ich echt ins Rudern gekommen, was mache ich? Ich möchte IPv6 zu Hause haben.
Ja, vielleicht auch noch ein Hinweis, also OpenVPN kann zum Beispiel auch über einen Proxy geleitet werden und wenn nicht wirklich ganz tief DPI gemacht wird, also Deep Packet Inspection, dann kann man OpenVPN auch recht gut auf Port 443 betreiben, also geht dann bei vielen Netzen als normale HTTPS-Verbindung durch.
Genau.
Was noch so die Poor Man's Solution ist, wenn man gerade gar nichts anderes dabei hat, ist Tunneling durch SSH. SSH User at Host, groß D als Parameter und meinetwegen 5000 und dann kann man zum Beispiel im Firefox einen SOX-Proxy eintragen auf Localhost Port 5000 und tunnelt quasi durch diese offene SSH-Connection ins Internet.
Ja, das klingt auch nicht schlecht.
Ja, gibt zum Beispiel auch HTTP-Tunnel. Das macht das Ganze durch HTTP-Anfragen. Die werden meistens irgendwo durchgeleitet, werden aber auch, also man braucht halt auch eine Gegenstelle dafür. Und da kann man dann auch alle möglichen Dinge drüber tun. Das ist mitunter auch recht praktisch. Also wer irgendwo eine kleine VM oder so sich im Netz gemietet hat, das irgendwo laufen zu haben, hat mir schon oft geholfen. Also gerade in Hotels oder an Flughäfen. Mitunter ist es auch so, dass gerade bei Hotspots, wo man bezahlen muss, bestimmte Sachen trotzdem rausgeleitet werden, auch wenn man nicht freigegeben ist, wie zum Beispiel NS-Anfragen. Also da läuft nicht auf jeden Hotspot ein DNS. Und die leiten das an irgendeinen zentralen Server und dann kann man da zum Beispiel mit dem DNS-Tunnel-Protokoll raus, um mal E-Mails abzuholen oder ein bisschen Chabber reicht das eigentlich.
Ja. Wenn man tatsächlich die Geduld mitbringt, mit diesem DNS-Tunnel-Protokoll tatsächlich durchzugehen.
Ja, also das ist nicht wirklich was man dauerhaft machen möchte. Aber für wirklich mal ganz kurz reicht es. Und bevor ich irgendwo die Kreditkarte an einem Flugplatz sonst wo auspacke. Noch ein Punkt ist, der ein bisschen, kurz gekommen ist bisher. Also es gibt noch zwei Punkte, die, was gerne auch benutzt wird, eher so für Remote Access, auch hinter Firewalls oder in geschlossenen Netzen, ist IPv6, also dass ich, wenn ich irgendwo einfach nur Remote-Zugriff habe, dann hole ich mir bei so einem Tunnel-Pro auf meinem Notebook halt so einen IPv6-Tunnel, habe das zu Hause vielleicht auf meiner, mein Internet-Provider liefert mir das schon und damit komme ich auch recht häufig an Sachen ran. Und das Zweite, was mir dann eingefallen ist, also was oft vergessen wird, ist Tor. Tor hat ganz gute Fähigkeiten, auch aus ziemlich zugerammelten Netzwerkumgebungen rauszukommen. Und mit den Hidden Services kann ich auch ohne, dass ich irgendwie eine Domain habe oder auch nur eine feste IP hinter NAT Dienste erreichen, die dann auch nicht ganz so exponiert liegen, wie jetzt, wenn ich zum Beispiel einen Port oder eine IP-Adresse direkt Sachen durchschalte von meinem Internetzugang. Also gerade solche Sachen wie zum Beispiel OwnCloud, was ja schon von vielen Leuten benutzt wird, das funktioniert zum Beispiel ganz wunderbar als Tor-Hidden-Service. Ich habe da eine gewisse Verschlüsselung obendrauf und ich komme damit auch durch, NAT und Ähnliches durch.
hast du zufällig eine Information? Ah, ich sehe es gerade. Es ist ein WLAN-VPN von der Telekom. Falls man in deren Hotspots unterwegs ist, baut offenbar auch auf IPsec auf. Nur so nebenbei eingeworfen im Sinne von Vertrauenswürdigkeit des des VPN-Betreibers und sowas. Ist, glaube ich, auch noch eine ganz interessante Sache, weil wenn man ein VPN nutzt und der Betreiber desselbigen einfach mitschneidet, dann ist ja eigentlich der Hauptvorteil weg, dass es im Normalfall verschlüsselt ist.
Ja. Ja, wir haben jetzt leider nur noch 5 Minuten. Das heißt, wir müssen das Ganze jetzt irgendwie zusammenfassen. Schön verpacken.
Der Erste tanzt schon im Studio.
Das ist ja so eine Hitze hier. Wir wissen nicht, was du anders machen sollst.
Ja, irgendwie muss man Luftbewegung erzeugen. Ja, grundsätzlich lässt sich nicht sagen, dass es die optimale VPN-Verbindung für alle Zwecke gibt. Es ist halt je nachdem, was man an Gegebenheiten hat, muss man das auswählen, was einem am besten ja, nützt. Ich würde...
Das hast du weise zusammengefasst.
Ich persönlich würde halt für den einen unerfahrenen Nutzer OpenVPN empfehlen. Es ist relativ einfach zu konfigurieren letztendlich. Ich weiß, ich habe zwar nächtelang fluchend Konfigurationsdateien beharkt, aber das liegt einfach daran, dass ich eben ziemlich interessantes Routing bei mir betreibe.
Über so einen komischen Raspberry Pi Modell B?
Genau.
Ja, jetzt wird es langsam wirklich knapp mit der zeitlichen Umarmung. Wie kann man denn das heutige Penta-Radio zusammenfassen? Um das mal grob zu fragen.
Wir hatten Spaß.
Ja, und nutzt VPNs. Von MHQ hörte ich da auch eine interessante Sache. Wenn man durchrechnet, dass eine Fritzbox, auf der ein VPN-Server läuft, mehr Strom verbraucht, wenn dieser läuft, da der Prozessor mehr arbeiten muss, resultiert doch daraus eigentlich eine stärkere Erwärmung, wenn ich mich da richtig erinnere.
Das heißt, du möchtest VPNs jetzt neuerdings in Kilowattstunden Wärme abrechnen?
Auch eine Option, beziehungsweise die andere Botschaft, spart euch die Gasheizung, nutzt VPNs.
Vor allem jetzt im Sommer.
Genau.
Wir würden vielleicht kurz noch Termine bekannt geben, die so rumflattern gerade. Zähl nicht viel, sind eigentlich nur 2. Zum einen ist am 24. Im Chaos-Treff Chemnitz Grillen der Freifunker. Und zum anderen, was hattest du da noch?
Am 6. August ist im GCHQ, wie jeden ersten und dritten Mittwoch im Monat, Open Data Treffen. Also Open Data Freunde, kommt vorbei und partizipiert.
Genau.
Ja. Die nächste Sendung findet dann statt im August, wie immer am 4. Dienstag des Monats. Und das ist wahrscheinlich das einzige Mal im Jahr, dass man das Thema schon vorher ankündigen kann, weil es ist die letzte Sendung vor den Datenspuren, deshalb wird traditionell das Thema die Datenspuren sein.
Was ja. Du nicht sagst.
Hä?
Was du nicht sagst.
Ja. Amazing News.
Ja, in dem Sinne dann viele Grüße an die Daheimgebliebenen und bis zum nächsten Penta-Radio.
Immer schön verschlüsseln, ne? Wir können eigentlich mit Musik abschließen, oder?
Das wäre schön, ja.
8-Bit-People.
Wenn ich das hier gebacken kriege.
Danke.
Ja, mir bleiben sowieso gerade Leute an. Ich soll doch einfach mal grüßen.